Blicken wir zunächst auf einzelne Punkte, die jetzt schon aus diesem Sondierungspapier bekannt sind, was die Union und SPD da gemeinsam als große Koalition so vorhaben. Und da haben sich Union und eben SPD gleich mal auf zwei Obergrenzen in den Sondierungen verständigt. Und unter anderem soll es da eben eine Grenze für den Familiennachzug für Geflüchtete mit eingeschränktem Schutzstatus geben. Der soll zunächst zwar weiter ausgesetzt bleiben, bis es dann eine Neuregelung gibt. Und diese Neuregelung soll dann den Familiennachzug auf 1.000 Menschen pro Monat begrenzen. So ist es den Sondierungspapier zu entnehmen. Was ist das, was du diesem Papier auch darüber noch weiter entnehmen konntest? Und wie würdest du das auch bewerten?
Zunächst mal ist es völlig richtig als Obergrenze definiert. Worum es dabei geht bei dem Thema Familiennachzug, was eingeschränkt werden soll, bedeutet zum einen Familiennachzug, wir reden hier nur über Kernfamilie, also Mutter, Vater, Kind. Es geht nicht die Vorstellung, die der Öffentlichkeit und auch teils in der Politik debattiert wird, dass Großfamilien nachkommen. Es geht nur um die Kernfamilie. Und dabei muss man dann sehen, es geht nur um den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten. Das sind also Personen, die nicht einzeln verfolgt werden, sondern in Anführungszeichen nur aus einem Land kommen, in dem Krieg herrscht, also Opfer in der Zivilbevölkerung. Und für die soll der Familiennachzug jetzt weiterhin ausgeschlossen werden. Man muss dazu wissen, dass der Familiennachzug für diese Person in den letzten 2 Jahren schon ausgeschlossen war. Das bedeutet, seit Mitte 2016, circa März 2016, war es für diese Person nicht mehr möglich, ihre Familien nachzuholen. Also die haben hier in Deutschland zwar einen berechtigten Aufenthaltstitel, bekommen hier Schutz, können aber ihre Familien nicht nachholen. Das war ausgesetzt bis zum 16. März 2018 und diese Aussetzung soll jetzt verlängert werden. Das ist schon mal ein ganz großes grundrechtliches Problem, denn das Recht auf Ehe, Familie, familiäres Zusammenleben gebietet es an sich, dass man die Familien zusammenleben können. Daraus folgt zwar kein direkter Anspruch, aber das Bundesverfassungsgericht und das Bundesverwaltungsgericht haben schon gesagt, sowas darf nicht unbegrenzt lange sein. Das Bundesverfassungsgericht hat in 80,3 dreijähriger Wartezeit gesprochen, Bundesverwaltungsgericht von 1 Jahr Wartezeit. Und was jetzt passieren soll, ist, dass dieser Familiennachzug noch weiter ausgesetzt wird. Es soll jetzt also kommen, dass dieser Familiennachzug zunächst erstmal im ersten Schritt, und das ist schon unabhängig von den Koalitionsverhandlungen, letzten Freitag im Bundestag debattiert worden, dass das erstmal unbegrenzt lange ausgesetzt wird, bis wir eine Neuregelung haben, so der aktuelle Vorschlag der CDU. Das ist verfassungsrechtlich schon sehr, sehr schwierig. Also eine temporär unbegrenzte Aussetzung eines Familiennachzuges ist sehr, sehr schwierig mit einer Rechtsprechung zu vereinbaren, die feste Fristen setzt in irgendeiner Form. Aber das soll dann weitergehen. Und wenn das abgeschlossen ist, soll dann jetzt eine Regelung kommen, die sagt, dass man 1.000 Menschen pro Monat noch diesen Familiennachzug gewährt. Diese 1.000 Menschen pro Monat sollen dann auch nur kommen. Und ich zitiere jetzt mal ganz kurz aus dem Papier, damit man ungefähr versteht, worum es geht. Wenn es sich um Ehen handelt, die vor der Flucht geschlossen worden sind, keine schwerwiegenden Straftaten begangen wurden, es sich nicht um Gefährder handelt, eine Ausreise kurzfristig nicht zu erwarten ist. Das heißt, diese tausenden Personen stehen auch unter weiteren Voraussetzungen. Dabei im Übrigen die Voraussetzung keine Gefährder und so weiter. Das haben wir auch im jetzigen Recht schon, das ist nichts Neues. Aber das heißt also, wir haben 1.000 Personen pro Monat und die sollen dann auch noch unter bestimmten Voraussetzungen geprüft werden, die sehr kritisch sind, was beispielsweise heißt, dass eine Ausreise nicht kurzfristig zu erwarten ist. Das ist juristisch gesehen keine Definition, das ist ein Pauschalsatz. Dazu kommt dann das folgende Problem, über wie viele Personen reden wir eigentlich? Also in der Gesamtdebatte, das ist ja, wenn man die AfD fragt, reden wir über Millionen und Milliarden. Die CDU redet über 500.000, die wohl zutreffendsten Schätzungen aus meiner Sicht, das ist die Bundesagentur für Arbeit und so weiter, reden von 50.000 bis 70.000 Personen, die nachkommen könnten. Das ist also der Familiennachzugsanspruch, über den wir reden, von subsidiär Schutzgerechtigten. Und jetzt überlegen wir uns mal, was das heißt, wenn das umgesetzt wird. Dann haben also 50.000 bis 70.000 Personen, wir haben 1.000 Personen pro Monat, dann können wir jetzt die Jahre durchrechnen, wie lange es dauert, bis alle Personen da sind, inklusive der spannenden Frage, wie wählen wir die eigentlich aus? Nach welcher Reihenfolge machen wir jetzt das humanitäre Nachzugsrecht? Auf Ehe und Familie beschränken wir das Ganze? In welcher Reihenfolge suchen wir aus? Das ist eine ganz Frage, die ich nicht beantworten kann. Das ist eine ganz schwierige Frage. Da weiß ich auch nicht, wie das funktionieren soll, wie man das rechtlich absichern soll. Insgesamt ist daher die Begrenzung des Familiennachzugs einfach abzulehnen. Es ist integrationspolitisch falsch, denn es ist nachgewiesen, man braucht Ehe und Familie vor Ort, wenn man sich richtig integrieren will. Das ist rein menschlich auch sehr nachvollziehbar. Wenn meine Familie irgendwo vom Tode bedroht ist, habe ich nicht vielleicht ganz so richtig die Motivation, mich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das ist ein großes Problem. Wir haben ein rechtliches Problem, denn wir können grundrechtliche und auch völkerrechtliche Verbürgung, Kinderrechtskonvention, EMRK, also Europäische Menschenrechtskonvention und so weiter, sichergestellt werden. Wenn wir das zahlenmäßig begrenzen, wenn wir das ausschließen. Und dann haben wir noch ein ganz großes moralisches Problem in der Regelung. Wir haben den subsidiär Schutzberechtigten oder zumindest der Gesetzgeber in den letzten 2 Jahren gesagt, der Familiennachzug ist zwar ausgesetzt, aber ihr könnt bis zum 16. März 2018, wenn ihr so lange durchhaltet, dann geht's. Und jetzt nimmt man den Leuten auch noch diese Frist, die der Gesetzgeber zugesichert hat, wieder weg? Welches Signal senden wir damit eigentlich in die Personen aus, die sich schon im Inland befinden? Ich halte die Maßnahme aus rechtlichen, moralischen und integrationstechnischen Gründen grundsätzlich für vollkommen falsch.
Das ist ja erstmal nur eine der Obergrenzen, die mit dem Sondierungspapier der kommenden Großen Koalition, wenn sie denn kommt, festgesetzt wurde. Es gibt da noch eine weitere Grenze, die da benannt wurde. Und zwar steht in den Sondierungsbeschlüssen, dass die Zuwanderung von flüchtenden Menschen die Zahl von 180.000 bis 220.000 Menschen pro Jahr nicht überschreiten soll. Vielmehr steht sogar in diesem Papier, glaube ich, nicht überschreiten wird. Also schon quasi die Ankündigung genau dieser Umsetzung und vielleicht auch irgendwie eine Form von Beruhigung von irgendwie aufgebrachten, besorgten Bürgern. Und das kommt ja eigentlich auch eine Obergrenze gleich, auch wenn natürlich dieser Begriff vermieden wurde und eigentlich ja sogar auch vorab immer wieder von Seiten SPD und Union versichert wurde, dass das Grundrecht auf Asyl nicht angefasst werden soll. Nun steht das ja aber erstmal so, wenn man mit einer Obergrenze eben argumentiert, in einem Widerspruch mit dem Grundrecht auf Asyl. Wie blickst du als Migrationsrechtler auch genau auf diese kommende Regelung?
Also diese kommende Regelung halte ich für sehr, sehr schwierig rechtlich umsetzbar, aber ob es rechtlich überhaupt zulässig ist, wage ich zu bezweifeln. Woran liegt das? Zunächst steht in dem Papier, was steht da eigentlich drin? Da stellen die beiden, also die Sondierungspartner, fest, dass die Grenze der, dass die Zuwanderungszahlen, und dabei geht es jetzt nur um Flüchtlinge in dem Sinn, also nicht Personen, die zur Erwerbsmigration kommen, die sind davon nicht erfasst, dass diese Zuwanderungszahlen die Spanne von jährlich 180.000 bis 220.000 Personen nicht übersteigen werden. Das suggeriert im ersten Punkt, es kommen nur noch 180.000 bis 220.000 Personen pro Jahr nach Deutschland. Das ist natürlich vollkommen falsch, denn Erwerbsmigration ist explizit nicht erfasst. Das bedeutet, die ganz normale Migration, 90% der Migration nach Deutschland, sind EU-Bürger und dann Personen, die mit dem Visum kommen, also Erwerbsmigration, hat damit nichts zu tun. Also diese erste Suggerierung, wir machen jetzt ganz oben den Deckel drauf, ist falsch. Wenn man sich das dann näher anguckt, worum geht's eigentlich, steht in dem Papier 1 drin, Asylberechtigte nach 16a Grundgesetz und GfK-Flüchtlinge, also Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention, bleiben unangetastet. Also Personen, die individuell verfolgt werden, sollen da nicht mit reinkommen. Was mit reinkommen soll, sind Kriegsflüchtlinge in diese Zählung. Das sind dann im deutschen Recht subsidiär Schutzberechtigte, also Personen, die wir eben schon mal hatten, die einfach nur aus dem Land kommen, wo ihnen als Zivilbevölkerung jederzeit der Tod droht, und das ist einfach so in Anführungszeichen. Und da haben wir eine erste spannende Frage rein rechtlich, ob das geht, denn auch diese Personen haben, das ist kein Gnadenrecht, was die bekommen, sondern die haben einen Anspruch auf Schutz. Und das folgt aus dem europäischen Recht, wo drin steht in der sogenannten Qualifikationsrichtlinie, subsidiär Schutzberechtigte sind schutzberechtigt. Das heißt nicht nur einfach aus Jux und Dallerei so. Spannende Frage also, wie das rechtlich rauszurechnen sein soll, also wie wir denen einen festen rechtlichen Anspruch dann nehmen, ist unklar. Wenn man sich dann anschaut, wer noch mit dabei sein soll, dann geht es noch in die 220.000 Personen vorübergehend Schutzberechtigte. Das sollen wohl Personen sein, die im Asylverfahren sind. So ganz genau weiß man das nicht. Dann sollen noch Relocation, Resettlement-Personen mit reinzählen. Also das sind die Personen, die nicht selbst flüchten müssen, sondern Aufnahmeprogramme mit dem Flugzeug nach Europa kommen. Und in diesen 220.000 Personen sind dann auch die Familiennachzügler mit drin. Also wir rechnen nicht nur die Geflüchteten mit 21.000 Personen, sondern auch eventuell Mitkommende, die noch nachkommen können. Und da ist auch die Frage, wie rechnen wir das? Wie steht das im Verhältnis zu den 1.000 Personen davor und so weiter? Und dann gibt es einen spannenden Punkt, warum es endgültig Augenwischerei ist, eine feste Zahl zu suggerieren. Dazu auch gleich nochmal, das steht nämlich im Papier, von diesen Zahlen, von den Personen, die reinkommen, ziehen wir dann wieder ab, rechnerisch, Rückführung und freiwillige Ausreisen künftiger Flüchtlinge. Schon mal eine spannende Frage. Also wir lassen 220.000 Personen, ist die Endzahl am Ende des Jahres. Wir zählen aber durch im Jahr und jeder, der ausreist, ermöglicht dann wieder einem die Einreise. Also wenn man dann bedenkt, dass im Jahr 2016 ca. 80.000 Personen, davon 55.000 freiwillig und 25.000 zwangsweise Deutschland wieder verlassen haben nach Flucht. Dann haben wir also 80.000, müssen wir draufrechnen, dann kommen 300, also da haben wir wieder 300.000 Personen, die insgesamt pro Jahr ins Land kommen, je nach Rechnerei, je nachdem, welche Zahl man dazuzieht und so weiter nicht. Das heißt also, das Ganze ist eine reine Rechenformel, hat aber keine Auswirkung. Zumal eine Frage nicht beantwortet ist, was machen wir eigentlich mit dem Ersten, der mehr da ist? Denn eine Obergrenze bedingt in irgendeiner Form, dass man sich auch überlegt, was passiert, wenn wir die Obergrenze erreicht haben, und Obergrenze suggeriert dann, den lassen wir nicht mehr rein. der darf nicht rein. Das ist diese Idee, dass man jemanden nicht reinlässt, der vielleicht schutzberechtigt ist, der einen Schutzantrag stellt, ist weder mit dem völkerrechtlichen Vorgaben der Genfer Flüchtlingskonvention vereinbar, noch mit den europäischen Vorgaben des sogenannten gemeinsamen europäischen Asylsystems, mit der Dublin-3-Verordnung, bald Dublin-4-Verordnung, ist es insgesamt nicht vereinbar. Und ich halte, diese Obergrenze wird daher, je nachdem, wie das rechtlich implementiert wird, bin ich sehr gespannt, ob das vor Gerichten hält, ob das in irgendeiner Form mit Grundgesetz, europäischem Recht vereinbar ist. Ich sehe derzeit keine Möglichkeit, wie das gemacht werden soll. Denn auch als Vergleich nochmal und als abschließender Punkt, in Österreich haben sie so eine Obergrenze eingeführt. Alle österreichischen Rechtswissenschaftler gehen davon aus, dass das rechtswidrig ist. Und komisch und erstaunlicherweise ist Österreich ganz knapp letztes Jahr unter der Obergrenze geblieben, auch mit Hilfe zahlreicher Rechentricks. Das Ganze ist eine rein politische Maßnahme, zumindest ist es das auch in Österreich und auch in Deutschland. Ist es wahrscheinlich was für die CSU, um es mal so ganz platt zu sagen.
Und das sind jetzt nur zwei der Beschlüsse zum Thema Integration und Migration, die wir hier gerade besprochen haben.
Wir haben es nicht beschlossen. Also
nee, ich glaube, wir würden das auch nicht. Aber in diesem Papier steht ja auch drin, wir sind stolz auf die Integrationsleistung unseres Landes, insbesondere auf dieses vielfältige ehrenamtliche Engagement in den Städten und Gemeinden. Und so über genau dieses Sondierungspapier, vielleicht so ein bisschen sehr angeleitet durch diesen Satz, sagte die Integrationsministerin Aynan Özoguz, dass es doch sehr positive, viele positive Schritte auch geben würde, genau in diesem Papier. Das, was wir gerade besprochen haben, das klang überhaupt nicht danach. Wie siehst du so eine Aussage genau über dieses Papier? Siehst du irgendwie eine positive Entwicklung und in welchem Verhältnis steht die zu dem Rest?
Mir fällt es tatsächlich schwer, eine großartig positive Entwicklung darin zu sehen. Vielleicht zum Thema Integration. Es steht was zur gelingenden Integration in dem Papier. Es steht da drin, dass bestehende Integrationsprogramme fortgeführt und ausgebaut werden sollen. Es sollen zusätzliche finanzielle Anreize beim freiwilligen Engagement von Kommunen für erfolgreiche Integrationsarbeit ausgebaut werden. Und es wird sich insgesamt zur Integration bekannt. Das bezieht sich auf Sprache und Arbeit und so weiter. Gleichzeitig wird aber auch auf der anderen Seite gesagt, das bezieht sich explizit nur auf Personen mit dauerhafter Bleibeperspektive. Und da haben wir schon wieder ein großes Problem, denn was sind Personen mit dauerhafter Bleibeperspektive? Wie legen wir das fest? Wer davon ist genau betroffen? Das gibt es im Recht so richtig bisher nicht. Es gibt es schon an einigen Stellen, aber das ist immer eine sehr willkürliche Grenze. Es sind derzeit Personen, die aus Ländern kommen, wo mindestens 50% der Personen im Asylverfahren Schutz bekommen. Das sind dann noch genau 5 Länder. Irak, Iran, Syrien, Eritrea und Somalia. Das war's dann. Für den Rest integrieren wir dann anscheinend nicht. Also wenn man diese Aussage so nimmt, das ist also eine sehr unklare Regelung. Und da haben wir schon ein Problem mit der Integration, wenn man das so sieht, wenn man das wieder unter so einen Vorbehalt stellt. Das ist kein offenes Angebot für alle, sondern nur für einzelne Gruppen. Weiß ich nicht, ob ich dem so zustimmen kann. Grundsätzlich wäre natürlich der Ausbau von Integrationsangeboten eine genügende Anzahl von Integrationskursen, was man hier vielleicht auch rauslesen könnte, dass das ausgebaut werden soll, sehr, sehr zu begrüßen. Aber das ist eine interessante Frage. Was dann vielleicht man als positiv vielleicht auch zur Integration werden könnte, ist, dass man sich dann Gedanken machen will wie Erwerbsmigration. Also jetzt nicht Geflüchtete, sondern tatsächlich Menschen, die in Deutschland einen Job finden, hier arbeiten wollen, diese Hochqualifizierten, von denen wir reden, kommen sollen. Da sollen Vereinheitlichungen kommen, das soll dann eine Fachkräfteeinwanderung in irgendeiner Form geregelt werden. Problem ist nur, dass alle diese Vorschläge, die da drin sind, so vage sind, dass man es aus rechtlicher Sicht noch nicht bewerten kann. Man weiß schlichtweg nicht, was soll ein Gesetzbuch zur Fachkräfteeinwanderung, wie es da drin steht, sein. Was steht da drin? Ist es besser als das jetzige System, was wir haben? Also wir haben im jetzigen Aufenthaltsrecht schon Möglichkeiten für Fachkräfte nach Deutschland zu kommen. Das ist zwar ein sehr, sehr komplexes Recht, aber gar nicht mal so schlimm. Also es gibt zumindest auch die Untersuchung der OECD, es ist weltweit eines der liberalsten. Es wird zwar teilweise nicht so angewandt, aber die Möglichkeiten werden da. Was soll da kommen, ist mir aus juristischer Sicht sehr, sehr schwer, das zu beurteilen. Deswegen kann ich diese politische Einschätzung aus juristischer Sicht derzeit nicht teilen. Ich weiß schlichtweg nicht genau, was Sie umsetzen wollen.
Mhm. Die juristische Sicht ist ja die eine, die ich mit dir diskutieren kann. Du bist ja aber nicht nur Migrationsrechtler hier an der Uni Halle, sondern ja auch im Vorstand vom Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt ja wirkend. Und wenn wir auf das Sondierungspapier blicken, dann gibt es ja noch so ein paar mehr Regelungen, die da schon oder einen Vorausblick auf kommende Regelungen quasi, unter anderem auch Einrichtung von zentralen Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen, die da vorgesehen ist, damit es irgendwie sowas wie effizientere Verfahren gibt. Wenn du auf die verschiedenen Beschlüsse, und du kannst auch gerne auf noch ein paar mehr eingehen, als wir hier bislang angesprochen haben. Wenn du darauf blickst, wie blickst du da in deiner Arbeit auch für den Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt so darauf?
Also es wird tatsächlich von der Arbeit her, scheint sich das Klima gegenüber geflüchteten Personen oder auch in der Politik noch weiter zu verschärfen. Das Ganze arbeitet, wenn wir nur auf den Bereich der Asylpolitik gucken, den Trend der letzten zwei Jahre weiter, nämlich dass wir Regelungen weiter verschärfen. Die von dir gerade schon erwähnten Regelungen, und ich zitiere nochmal aus dem Papier, zentrale Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen mit der schönen Abkürzung Anker, die jetzt kommen sollen, sehe ich sehr, sehr problematisch. Was sollen das für Einrichtungen sein? Und auch hier kann man nur interpretieren, was da ist. Das sollen Einrichtungen sein, wo die Verfahren zentral durchgeführt werden und wo die Leute die ganze Zeit wohnhaft sind. Das bedeutet aufs jetzige System übertragen nichts anderes als, die Leute verbleiben, zumindest in Sachsen-Anhalt, das gesamte Verfahren in der ZAST, also in der zentralen Aufnahmestelle in Halberstadt. Und das soll jetzt noch weitergehen, denn in dem Papier steht spannenderweise eins drin, in diesen zentralen Rückführungs- und Aufnahmeeinrichtungen sollen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die Bundesagentur für Arbeit, die Ausländerbehörden und die Justiz Hand in Hand arbeiten. Was macht die Justiz genau in dem Papier? Sollen die Gerichtsverfahren jetzt auch durchgeführt werden, wenn die Menschen in zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen sind? Welche Rechte haben die Leute dort? Derzeit ist es so, wenn ich in zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen bin, dort verpflichtet bin, wohnhaft zu sein, darf ich nicht arbeiten, die Kinder dürfen nicht zur Schule gehen. Wird das weiter ausgebaut? Wie lange dauern die Verfahren? Wird das beschleunigt? So ein Verwaltungsgerichtsverfahren in Deutschland, das eine erstaunlich hohe Erfolgsquote hat von ca. 50%, dauert es ungefähr ein Jahr bis anderthalb Jahre. Wird diese Wohnsitznahmepflicht inklusive nicht arbeiten gehen, nicht zur Schule gehen, weiter ausgebaut? Was heißt das? Es steht zu erwarten, dass dann auch die Integrationsarbeit mit geflüchteten Personen, die in Verfahren sind oder noch im Gerichtsverfahren sind, wesentlich, wesentlich schwieriger wird. Also das Ganze wird noch unangenehmer dann auch für die Leute. Es ist nichts näher geregelt, wie das Ganze passieren soll. Auch unbegleitete Minderjährige sollen zeitweise in diese Einrichtung eingebracht werden. Es findet sich dann in dem Papier weiterhin auch, dass der Ausbau der Rückführungsmaßnahmen, also freiwillige Rückkehr und so weiter, das soll beschleunigt werden. Das findet relativ prominent Platz im Ganzen. Also Ziel des Ganzen soll nicht, also aus meiner Sicht dann im Flüchtlingsbereich, Ziel des Ganzen soll es eher sein, noch mehr abzuschieben, schneller abzuschieben und die Integration selber zu erschweren. Nichts anderes heißt es, wenn ich zentrale Erstaufnahmeeinrichtung baue und die Leute verpflichtet zu wohnen, wird die Integration schwieriger. Die Leute sind nicht in den Kommunen früh, es dauert alles noch viel länger und es steht schlichtweg zu erwarten, dass das alles sozusagen noch schwieriger wird. Das wird sich auf die Ehrenamtler auswirken und so weiter. Die gesamte Arbeit wird in dem Bereich schwieriger werden. Und vielleicht als letzten Punkt, was auch mit aufgenommen wurde als Gegenpart, also als sozusagen Part, um darauf einzugehen, ist, dass man Fluchtursachen bekämpfen will. Und man will Fluchtursachen bekämpfen, nicht die Flüchtlinge. Und darum will man die Entwicklungszusammenarbeit verbessern und so weiter. Das heißt, in den Ländern wirken. Das Ganze atmet allerdings dann den Kontext, dass man die Flüchtlinge daran hindern will, zu kommen. Und das ist auch Ausbau der europäischen Grenzpolitik, was du gesagt hast. Wir bauen Frontex zu einer richtigen europäischen Grenzschutzpolizei um. Man will die Leute in erster Linie vom Kommen abhalten. Man will die Schlepper bekämpfen, was grundsätzlich auch vielleicht eine richtige Methode ist. Was man dabei aber nicht baut, sind legale Fluchtwege. Und das Ganze hat einen sehr, sehr abwehrenden Charakter und nichts anderes sagt aus, wenn man Fluchtursachen bekämpfen möchte, ohne dabei zu sagen, ob es noch legale Fluchtwege gibt, heißt das nur, dass die Leute da bleiben sollen. Und das finde ich politisch schwierig. Es gibt keine andere Idee, außer die sich weiter abzuschotten und das lehne ich und die Leute dann weiter in irgendwelchen Aufnahmeeinrichtungen zu halten. Und das halte ich, wird sich auf die Arbeit mit Geflüchteten auswirken und ich halte es auch politisch für den grundsätzlich falschen Weg.
Ein Weg, der nur mit dem Sondierungspapier eingeschlagen wurde und nun stehen die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Union an. Wie sieht denn das da so erfahrungsgemäß aus, was sich da jetzt noch bei so etwas tut, wenn einmal so ein Sondierungspapier da ist? Ist das was, was jetzt quasi noch zur Disposition steht, weil ja tatsächlich von so SPD-Kreisen da auch nochmal Nachverhandlungen gefordert wurden zu Punkten. Andererseits die CSU forderte dann auch Nachverhandlungen, aber noch im eher Sinne des Verschärfens. Also wie siehst du da gerade so die Aussichten für genau diesen Punkt der Migration und Integration, wie es ja genannt wird?
Das ist eine sehr schwierige Frage für mich als Juristen zu beantworten. Aus der Erfahrung heraus wird das wahrscheinlich, das wird so ungefähr in den Sondierungspapieren, was im Sondierungspapier steht, im Koalitionsvertrag stehen. Für mich als Jurist ist die viel spannendere Frage, wie wird das dann eigentlich Gesetz? Was steht da genau drin? Wie will man das umsetzen? Und wir haben es ja auch in der letzten Legislaturperiode erlebt, dass durchaus nicht alles, was in Koalitionsverhandlungen vereinbart wird, auch umgesetzt wird. Und da wird es in diesem Papier, gerade also in dem Sondierungsgespräch, also im Koalitionsvertrag, kommt in vielen Stellen rechtlich sehr, sehr schwierig. Da wird die Frage, ob das rechtlich umsetzbar ist, wird sich dann zu klären sein in der Legislatur. Kann man tatsächlich, wie es dann auch in dem Papier vorgeschlagen ist, jetzt so eine Art für Sozialgesetzbuch adaptiert Regelung einführen, dass man ein Migrationsgesetzbuch einführt, wo man erst Erwerbsfähigkeit hat, dann Asyl, was weiß ich. Also es ist alles sehr, sehr unklar geregelt. Und es wird sich dann in der Etappe zeigen im Laufe der nächsten 4 Jahre, was daraus tatsächlich wird. Es ist dafür, es steht zu erwarten, zumindest wenn ich die CSU richtig verstehe, dass sie ihre Obergrenze ganz dringend brauchen, weil sie Angst haben vor der Landtagswahl in Bayern. Und dass die SPD, sie hätte dem Papier jetzt auch in der Form zugestimmt, höchstwahrscheinlich zustimmen wird. Es wird sich wahrscheinlich nicht mehr viel tun. Aber gerade dann für jeder, der sich mit dem Bereich beschäftigt, die wirklich, wirklich spannende Zeit sind dann die nächsten 4 Jahre, wenn das umgesetzt werden soll, wenn die einzelnen Gesetzentwürfe kommen. Und das ist zu beobachten, weil die Krux im Migrationsrecht ist, dass es dann im Detail liegt. Wie ist das genau ausgeformt? Was passiert dort ganz genau, wie eine Regelung geändert? Und das werden wir alle zusammen ganz stark beobachten müssen.